Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Es ist ein gigantisches Geschäft. Laut Schätzung haben kriminelle Hacker 2021 über 600 Millionen US-Dollar weltweit erpresst. Und das sind nur die bislang bekannten Zahlungen. Die Täter dringen dabei in Netzwerke ein, verschlüsseln die Daten mit einer Schadsoftware, kopieren vorher oft noch sensibles Material und fordern Lösegeld. Deutsche Unternehmen und Kommunen sind ein begehrtes Ziel und die Tätergruppen werden immer professioneller und raffinierter. Leon Ginzel hat die ganze Geschichte.
Ich bin jetzt hier gerade in Köthen angekommen, in Sachsen-Anhalt liegt das, und stehe vor der Verwaltungszentrale des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Da könnte man jetzt denken, was hat so eine beschauliche Kleinstadt in Sachsen-Anhalt mit der großen Welt der Cyberattacken zu tun? Tja, eine ganze Menge tatsächlich, denn der Landkreis wurde im Sommer 2021 von einem Ransomware-Angriff getroffen mit heftigen Konsequenzen. Der langgezogene Bürokomplex am Köthener Stadtrand wirkt in seiner bürokratischen Nüchternheit wie der unschuldige Gegenentwurf zu den schmutzigen Methoden der Cyberkriminellen. Blassgelbe Fassade, drei Geschosse, rotbraunes Dach. Die Gänge drin etwas dunkel, mit grauen Fliesen und dunkelgrauem Teppich.
So, und jetzt sind wir quasi im Raum der technischen Einsatzleitung, also so der sogenannte War Room. Und hier hat sich alles abgespielt. Also im Endeffekt war hier permanent Geräuschkulisse, weil die Leute haben natürlich die ganze Zeit miteinander gesprochen und hier war der stetige Austausch.
Hier vorne war jede Menge Verkabelung, ne? Netzwerkswitche standen hier, dann diverse Laptops, Drucker, jede Menge Süßigkeiten, man muss ja überleben, Gummibärchen, Toffifee, alles Mögliche. Da hinten stapelte sich dann so ein Turm von Pizzaschachteln, zwei Kaffeemaschinen. Wir haben ja hier in der Anfangszeit, wie lange war das? 16 Stunden eigentlich so täglich, Wochenende durch, haben wir halt wirklich hier gearbeitet am Erfassen und Wiederaufbau.
Sabine Griebsch und Oliver Rumpf sind zwei Schlüsselfiguren im Kampf gegen die Cyberattacke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Sie koordinierte als Chief Digital Officer die Schritte der Taskforce. Er arbeitete als IT-Leiter daran, das Netz so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Ihr Chef, Landrat Andy Grabner.
Das, was noch funktioniert hat, war die Telefonanlage dahingehend, dass wir Anrufe empfangen konnten und auch Anrufe tätigen konnten. Das war's. Sonst ging gar nichts.
Grabner erwischte der Ransomware-Angriff direkt zum Amtsantritt. Zusammen mit Griebsch und Rumpf sitzt er am U-förmigen Konferenztisch im ehemaligen War Room. Grauer Anzug, hellblaues Hemd, weinrote Krawatte. An die Tage im Juli 2021 kann er sich noch gut erinnern.
Weil mein Amtsvorgänger dann sagte, Mensch, wir haben hier irgendein Problem mit dem IT-Netz. Und es könnte ein Virus sein, aber wir wissen es noch nicht genau. Wo ich dachte, na ja, klar, dann ist es morgen, übermorgen ist es vorbei und die Arbeit geht ganz normal weiter. Ich denke mal so spätestens am nächsten Tag, als dann die IT versucht hatte, die Systeme mehrmals hochzufahren und sich immer wieder Daten verschlüsselt haben. Von dem Moment, naja, dann ging es einem doch schon etwas anders.
Spätestens als eine Lösegeldforderung in Bitcoins auftaucht, ist klar, das Ganze ist eine Ransomware-Attacke.
Die war gut verpackt, auch mit einem Link ins Darknet. Und dort wurde uns unmissverständlich klargemacht, entweder ihr zahlt oder seht zu, auf gut Deutsch, wie ihr an eure Daten kommt.
Was denkt man da?
Scheiße, uns hat's erwischt.
Reingekommen sind die Hacker wohl über eine Phishing-Attacke. Vermutlich konnten sie sich lange unentdeckt im System bewegen, Daten kopieren und den Landkreis so doppelt erpressen. Grabner und seinen KollegInnen wird klar, es braucht drastische Schritte, um die Situation einzufangen.
Weil wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt, wie lange ist das System jetzt out of order. Da geht es um Sozialhilfe, da geht es um BAföG, um Elterngeld und so weiter. Und es könnten auch Existenzen betroffen sein, dass die Leute nicht wissen, Mensch, wie komme ich von heute auf morgen, wenn ich kein Geld zur Verfügung gestellt bekomme. Deswegen auch die Entscheidung, dann den Katastrophenfall tatsächlich auszurufen, um andere Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, schnellere Zugriffe beziehungsweise auch stärkere Hilfen von außerhalb zu bekommen.
Ein bisher einmaliger Schritt im Zusammenhang mit einem Cyberangriff in Deutschland. Ein Krisenstab wird gebildet mit Beamten vom Landeskriminalamt, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Spezialisten der Hochschule Harz.
Ein Bereich, der sehr stark betroffen war, war die Zulassungsstelle. Es konnte kein einziges Fahrzeug weder zugelassen noch abgemeldet werden. Es konnten keine Unternehmen ihre Fahrzeuge zulassen. LKWs konnten nicht zugelassen werden, die dann natürlich wieder bewegt werden sollten, um entsprechende Aufträge abzuarbeiten und dergleichen. Also es war schon in den Anfangstagen und Wochen relativ großes Chaos.
Das Geld für Sozialhilfe, BAföG und Co. wird teilweise händisch mit klassischen Überweisungsformularen überwiesen. Eine Prioritätenliste entsteht, welcher Dienst am schnellsten wieder funktionieren muss. Parallel wird im War Room mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. IT-Leiter Oliver Rumpf.
Je mehr Experten kamen, umso mehr haben wir natürlich auch Ängste geschürt gekriegt. Seid ihr denn sicher, dass eure Backups sauber sind? Ihr habt das ja vielleicht schon mitgesichert. Und das war dann wirklich so der Punkt, wo wir sagen mussten, okay, an der Stelle müssen wir Stopp machen, sagen, okay, wir nehmen unsere Backups nicht so.
Im Server- und Backup-Raum, ein paar Gänge vom Warroom entfernt, steht die Technik damals still. Mehrere offene Stahlschränke mit blinkenden Lampen stehen hier dicht an dicht. Blaue, gelbe und pinke Netzwerkkabel quellen aus den Servermodulen und haben sich miteinander verknäuelt. Im Hintergrund rauschen die Kühlgeräte und die Klimaanlage.
War alles aus. Also hier war Totenstille drin. Die Klimaanlagen hätten wir abschalten können, weil es ist nichts mehr warm geworden. Ja, die Server waren alle aus, das Storage-System war noch an, weil das gehärtet, das ist sicher, da kommt man nicht ran. Aber ansonsten sah es hier eigentlich genauso aus, nur dass die Lämpchen nicht geblinkert haben.
Eine Vorlage, einen großen Rettungsplan gibt es nicht.
Das, was richtig wäre, wäre Schublade auf, Notfallhandbuch rausnehmen, aufschlagen, Virenbefall, alles klar, das muss ich jetzt tun. Das existiert nicht. Es existierte zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Die IT ist chronisch unterbesetzt. Und die erste Prämisse ist immer, es muss funktionieren, die Leute müssen arbeiten können. Dokumentation, Notfallhandbuch, Sicherheitskonzept, all das ist so nice to have.
Stattdessen wird mit Unterstützung von ExpertInnen möglichst schnell versucht, wieder arbeitsfähig zu werden. Die Datenbestände werden mehrfach geprüft, um auszuschließen, dass sie nicht befallen sind. Parallel werden ein Notnetz aufgebaut und neue Mail-Server angemietet, um wieder kommunizieren zu können. Nach 2 Wochen steht die Notlösung, aber die einzelnen Anwendungen, zum Beispiel Autos anmelden zu können, müssen erst Stück für Stück wieder aufgesetzt werden. Tausende Vorgänge stapeln sich. All das abzuarbeiten dauert. Der Ärger bei den BürgerInnen wächst, Landrat Andy Grabner.
Wie man das heutzutage kennt, lief natürlich vieles über die sozialen Medien. Da wurden dann schon mal sehr lustige oder auch bösartige Kommentare verfasst. Nach dem Motto, na gucke doch, öffentliche Verwaltung sind zu nichts in der Lage. Das war noch jetzt sehr milde und human ausgedrückt. Aber gut, es war nun mal so. Und klar waren dann auch gleich Verschwörungstheorien im Gange. Es war da gar kein Hackerangriff und ach, was dann alles so publiziert worden ist und worüber man sich ausgetauscht hat, das war schon teilweise, schlimm anzusehen.
Es ist jetzt Frühjahr 2022 und noch immer sind nicht alle Dienste am Netz. Warum dauert das so lange?
Das ist einfach ein System, das über 20 Jahre zu so einer Komplexität angewachsen ist, die einfach auch dafür sorgte, dass ein Stellvertreter Jahre auch braucht, um sich dort einzuarbeiten und einfach neue Mitarbeiter einfach gar nicht so schnell wirken können oder in dem Ausmaß wirken können, wie man sich das wünschen würde.
Erklärt Sabine Griebsch, die als Chief Digital Officer die Krisenlage koordiniert hat. Auf ihrem silbernen MacBook am langgezogenen Konferenztisch im War Room klebt neben dem Wappen vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Bär und Löwe ein roter Cybersticker. Griebsch hatte den Überblick, plante wichtige Schalten und sorgte dafür, dass die Fäden richtig zusammenliefen. Sie befürchtet länger anhaltende Konsequenzen.
Es ist natürlich dieser Vertrauensverlust in die Digitalisierung. Also der Vertrauensverlust einmal die Mitarbeiter, die nicht wissen, ob sie morgen noch arbeiten können. Die kommen jetzt quasi mit dem Gefühl zur Arbeit, so mal gucken, wann wir den nächsten Angriff haben. Und auf der anderen Seite, es sind die Daten unserer Bürger. Es sind personenbezogene Daten und das, glaube ich, wird noch weitreichende Folgen haben.
Eine halbe Autostunde von Köthen entfernt, liegt Bitterfeld. Industriestandort und mit rund 40.000 EinwohnerInnen die größte Stadt im Landkreis. Es geht vorbei an großen martialischen Backsteingebäuden des Chemieparks, Tankstellen und Autohäusern.
Also wir waren so insofern so betroffen, dass 3 oder 5 Wochen gar keine Zulassung im Anhalt-Bitterfeld möglich waren. Somit alle Autos, die angekommen sind, konnten nicht zugelassen werden, standen erstmal auf Halde und wir mussten warten, bis es dann eine Lösung gab. Und die Lösung war dann halt, dass in Köthen dann die Zulassungen stattfinden konnten, aber es war halt 5 Wochen geschlossen, glaube ich.
Eileen Metz ist Neuwagen- und Gebrauchtwagendisponentin im Autohaus Grimm. Dunkle Locken, Brille, Handy und Büroschlüssel in der Hand. Ihr Arbeitgeber ist eines der größten Autohäuser der Gegend. Durch den Hackerangriff konnten die Daten für den Fahrzeugbrief plötzlich nicht mehr übermittelt werden. Die Verkaufsmaschine stand still.
Na, das ist schon eine schwierige Situation, zumal wir sowieso schon die Halbleitersituation vorher hatten, dass die Autos auch sehr unregelmäßig geliefert worden sind. Dann waren wir natürlich froh, wenn die Autos da waren und dann konnten wir sie nicht ausliefern. Bei uns im Autohaus ist es ja auch so, dass die Fahrzeuge bezahlt werden müssen. Die Audi AG möchte natürlich oder auch die VW AG möchte natürlich ihr Geld haben. Ja, es ist schon schwierig.
Mittlerweile läuft die Anmeldung wieder, nicht nur in der Zweigstelle in Köthen, sondern auch in der Hauptfiliale in Bitterfeld.
Ich glaube, was uns am meisten überrascht hat, ist die Intensität, ne? Dass das auch wirklich so lange ist. Man kann ja nichts machen und es ist ja auch keiner jetzt schuld. Ne? Man kann auch nicht jetzt sagen, Landratsamt, beeilt euch. Die sind ja dran. Ne? Das ist ja, es ist schwierig. Aber man hat das ja schon von anderen Firmen gehört, dass sowas passiert. Ne?
Dass sowas passiert, das haben mittlerweile wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland mitbekommen. Trotzdem laufen Kommunen und Unternehmen immer wieder in die Ransomware-Falle. Die Täter und Strukturen dahinter zu ermitteln, ist der Job von Carsten Maywirth und seinem Team.
Mein Name ist Carsten Maywirth und ich leite im Bundeskriminalamt die Abteilung Cybercrime.
Ich bin in meinem Berliner Büro per Videocall mit Carsten Maywirth in Wiesbaden verbunden. Seit 2 Jahren gibt es die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. 200 IT-Profis arbeiten hier. Ransomware-Attacken gehören zum Alltagsgeschäft. Eine Schnelleingreiftruppe hilft betroffenen Unternehmen und versucht, die Täter zu ermitteln. Angriffsweg Nummer 1, die klassische Spam-Mail.
Das heißt, sie bekommen als Opfer eine E-Mail, die sieht ziemlich echt aus und der E-Mail beigefügt ist entweder ein Link oder ein Dokument. Und sie werden so angesprochen, dass sie nach Möglichkeit diesen Link anklicken oder das angefügte Dokument öffnen. Und wenn sie dies tun, dann laden sie sich quasi im Nachgang eine Schadsoftware runter. Und diese Täter sind dann im System drin, schauen sich in den Systemen um. Sie sind meistens Wochen oder Monate, bevor sie dann tatsächlich die Verschlüsselung der Daten vornehmen, im System drin, schauen sich dort um, gucken, wen haben wir hier am Haken und wie hoch können wir gehen mit der Lösegeldforderung.
Dann setzt das sogenannte Big Game Hunting ein, denn das Ziel der Kriminellen ist nicht Max Mustermann, sondern die großen Fische. Unternehmen mit hohen Umsatzzahlen da, wo was zu holen ist. Verschlüsselt wird gerne am Wochenende, wenn das System nicht so stark genutzt wird. Am Montag folgt dann das böse Erwachen, inklusive Erpresserschreiben. Digital hinterlegt oder auch mal massenhaft ausgedruckt über die Netzwerkdrucker. Und beim Verschlüsseln belassen es die Hacker nicht.
Die ziehen vorher auch alle Daten aus dem System ab. Das heißt, sie wollen das Opfer zweimal erpressen. Einmal damit, dass sie die Daten entschlüsseln können. Und zum Zweiten erpressen sie das Opfer damit, dass sie die Daten veröffentlichen werden, für jedermann zugänglich.
Das BKA rät, die oft 6-stelligen Summen nicht zu zahlen, um das kriminelle Business nicht zu stärken. Viele Firmen tun es trotzdem, um wieder schneller an ihre Daten zu kommen oder eine Veröffentlichung zu verhindern. Laut einer Studie der britischen Sicherheitsfirma Sophos zahlten fast die Hälfte der angegriffenen Unternehmen in Deutschland ein Lösegeld. Hinter den Attacken stehen ausgefeilte Strukturen. Seit 2015 hat sich die Ransomware-Szene stark gewandelt. Weniger Einzeltäter, die auf eigene Faust handeln. Stattdessen ist ein regelrechter Malware-Marktplatz entstanden.
Im ClearNet, teilweise auch im Darknet, haben sich Strukturen gebildet. Wir nennen das Crime as a Service. Das heißt, es gibt kriminelle Dienste in einer Underground-Economy. Wenn Sie so wollen, ist das eine kriminelle Dienstleistungsindustrie, die sich hier gebildet hat. Wir haben als BKA 9 Branchen, neun Säulen hier identifiziert. Und in jeder dieser neun Säulen bieten kriminelle Dienstleister ihre Services an. Und jeder, der hier tätig werden will, kann sich diese Services kaufen.
Die Schadsoftware wird programmiert, zum Kauf angeboten und jeder, der will, kann zugreifen. Bei erfolgreichen Angriffen werden 10-20% des Lösegelds fällig, als Provision. Ein kriminelles Franchise-System mit enormem Schadenspotenzial. Aber es gibt auch die großen Ransomware-Gruppen, aufgebaut wie mittelständische Unternehmen mit verschiedenen Abteilungen und Namen wie Conti, R-Evil oder Doppelpaymer. Die Spur der Täter führt oft nach Osteuropa in den russischsprachigen Raum. Gebiete mit guter Infrastruktur und geringer Strafverfolgung. Ihnen das Handwerk zu legen, extrem schwer. Um die Schadsoftware Emotet und das Netzwerk dahinter zu zerstören, ermittelte das BKA zusammen mit internationalen Behörden 2,5 Jahre lang. Solche Erfolge sind oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zu schnell kommt neue Malware auf den Markt, zu diffus sind die kriminellen Strukturen. Die Täter verbinden sich oft anonym in illegalen Foren.
Dann kommunizieren die miteinander, verabreden einen entsprechenden Preis und eine entsprechende Serviceleistung und dann wird die auch erbracht. Und auf diesen kriminellen Foren ist das so, sie können das auch raten. Das ist so in etwa wie Amazon, ja, oder wie Netflix. Ja. Und dann raten sie einen illegalen Service und derjenige, der schlecht geratet wird, der wird dann halt auch nicht mehr in Anspruch genommen. Ne? Also das ist, wenn Sie so wollen, die ganz neue Welt des Verbrechens.
Nächster Halt. Ahrensburg, Gartenholz. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
Eine neue Welt des Verbrechens, die bis in deutsche Industriegebiete im Speckgürtel von Hamburg vorgedrungen ist.
Ich melde mich jetzt hier aus einem Industriegebiet in der Nähe von Ahrensburg. Ahrensburg-Gartenholz hieß hier die Bahnstation, denn hier befindet sich das Unternehmen Basler, die Basler AG, ein Hersteller für Industriekameras, die unter anderem in der Medizintechnik eingesetzt werden oder in Fabriken oder für die Verkehrsüberwachung. Und ich bin hier, weil die Basler AG auch vor kurzer Zeit Opfer von einer Hacking-Attacke geworden ist, von einem Ransomware-Angriff. Und ich treffe mich jetzt hier gleich mit dem Chief Digital Officer, der mir erklärt und so ein bisschen Einblick gibt, wie das Ganze hier ablief und was für Auswirkungen das auch auf die Produktion und generell auf die Firma das Unternehmen hatte. Ist ein mittelständisches Unternehmen mit Millionenumsatz, auch an der Börse notiert. Also das ist schon ein lukratives Ziel gewesen für die Täter auf jeden Fall. Und ich höre mir jetzt mal an, wie das Ganze hier ablief. Die Basler AG hat das mit Abstand größte Gebäude in dem relativ tristen Industriegebiet. Ovalförmig, 3 Stockwerke, 4 Glas und graue, rechteckige Elemente an der Fassade. Auf dem Parkplatz davor klackern mehrere Fahnen mit dem blauen Schriftzug der Firma im Wind.
Moin, hallo.
Moin, moin.
Ich habe einen Termin mit Herrn Barke. Ginzel ist der Name.
Drinnen am Empfang 2 Drehkreuze mit Chipkartensensor, hellgefliester Boden, aus der Betriebskantine weht leichter Essensgeruch.
Wir sind jetzt hier in der Zentrale, unser Headquarter. Wir sind international tätig. Wir haben in der Gruppe ungefähr einen Umsatz von 200 Millionen, recht gleich verteilt über die Welt. Das heißt, wir sind in Amerika, China, Restasien und Europa tätig.
Arndt Barke arbeitet seit 20 Jahren bei Basler. Seit 10 Jahren ist er im Vorstand für die Themen Digitalisierung und Innovation zuständig. Kurze Haare, hohe Stirn, Hemd, hanseatisch ruhige Art. Seine bislang stressigsten Monate beginnen in den frühen Morgenstunden, Mitte November 2021.
Ich habe davon morgens um 6 erfahren, wurde halt von meinem Vorstandskollegen angerufen. Der hat gesagt, wir sind verschlüsselt worden. Ich habe dann unseren IT-Leiter informiert. Eine gute Stunde später, so um 7 Uhr morgens, haben wir uns hier in so einer Kerngruppe versammelt und haben letztendlich weitere Schritte eingeleitet. Was man dann in der Situation macht, man kappt sofort alle Verbindungen. Das heißt, die Kollegen, die hier vor Ort waren, haben die Stecker gezogen, das ist in der Tat so. Man trennt das auch nicht mehr elektronisch, sondern geht da an die Physik ran und trennt alles, um sicherzustellen, dass die Netze einfach getrennt sind. Ist dann natürlich wieder arbeitsfähig. Also sie können dann nicht mehr produzieren, sie können keine Aufträge annehmen, sie können keine Aufträge ausliefern, sie können auch nicht mehr mit den Mitarbeitern kommunizieren.
Wo es normalerweise so klingt, stehen die Bänder still.
Also ging gar nichts mehr, was noch mit Elektronik zu tun hatte. Die Kaffeemaschine ging noch.
Eine große Hilfe für die Basler AG, die abgeschlossene Cyber-Security-Versicherung. Diese vermittelt den Kontakt zu einer holländischen Schnelleingreiftruppe, die sofort anreist und Barke und seine KollegInnen unterstützt. Auch in der Kommunikation mit den Erpressern.
Man kommt dann eben auf diese Internetseite und findet eine sehr professionelle Internetseite vor. Und da gibt es dann dieses Chat-Tool, das sieht sehr professionell aus, ähnlich bei WhatsApp oder bei so einem Messenger-Dienst. Bei uns war es so, dass während des ganzen Vorfalls die Chat-Plattform der Gruppe von den Schweizer Sicherheitsbehörden ausgehoben wurde, woraufhin die Kollegen uns dann persönlich kontaktiert haben. Die haben uns schlichtweg angerufen. Das heißt, wir haben uns dann mit einer Dame mit so einem leicht russischen Akzent unterhalten können und dann.
Tatsächlich, ja?
Tatsächlich, ja. Das, also, die haben unten hier beim Empfang haben die angerufen.
Wie melden die sich dann?
Ich glaube, die haben sich sogar identifiziert, wer sie sind, und wir wollten auch gerne mit der Geschäftsleitung sprechen.
Die kriminellen Hacker fühlen sich sicher. Auf Seiten im Darknet prahlen sie gerne damit, welche Firmen sie gerade erpressen. Auf Instagram wird vor Ferraris gepostet. Die Täter bei Basler sind schon Wochen vorher eingedrungen, um sich Stück für Stück ins System zu fressen. Parallel zur Spurensuche und den Verhandlungen mit den Kriminellen wird die gesamte PC-Technik gescannt.
Man macht Forensik und parallel dazu wird gereinigt. Dafür werden sogenannte Waschstraßen aufgesetzt. Das sind halt Prozesse, die sicherstellen, dass eben kontaminierte Elektronik vorne reingeht und dann bestimmte Prozeduren durchlaufen werden, wo dann sichergestellt ist, dass auf diesen Geräten dann keine Schadsoftware mehr vorhanden ist.
Intern wird am Anfang über WhatsApp-Gruppen kommuniziert, dann über Cloud-Mail-Lösungen. Die Stränge laufen, wie beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, in einem War Room zusammen, einem Konferenzraum in der dritten Etage.
Ja, es ist eine eigenartige Mischung aus zum einen angespannt und stressig, weil man sehr gravierende Entscheidungen treffen musste. Auf der anderen Seite war es ein sehr lockerer Umgang miteinander. Das heißt, Leute haben versucht, irgendwie mal einen Witz zu machen oder das Ganze eben auch erträglich zu machen dann. Ne? Das hat die Gruppe sehr eng zusammengeschweißt. Aber es war extrem anstrengend, eine der anstrengendsten Wochen, die ich erlebt habe. So, ne? Das waren dann schon Arbeitstage von 16 Stunden am Tag.
Glück für das Unternehmen, eines der Backups hatte überlebt. Und eine Analyse ergibt, die geklauten Daten für die doppelte Erpressung sind nicht personenbezogen. Trotzdem steht die Produktion 2 Wochen lang komplett still, dann erst geht es Stück für Stück wieder los. Der Produktionsausfall wird zwar noch im Dezember wettgemacht, aber erst im Februar, 3 Monate nach dem Angriff, sind 90% des Unternehmens wieder arbeitsfähig. Was Barke am meisten erstaunt hat.
Man hat ja im Prinzip mit Kriminellen zu tun und muss sich letztendlich auf Aussagen dieser Kriminellen verlassen. Ne? Und da ist es interessant zu beobachten, dass diese Leute sich hochprofessionell verhalten haben. Also es muss sich das nicht so vorstellen wie so ein Raubüberfall, wo man mit dubiosen Leuten zu tun hat. Das sind eher Menschen, mit denen man dann zu tun hat, die sich ähnlich verhalten wie im Geschäftsleben.
Zurück in Berlin.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Wir sind im Büro von Netzpolitik.org. Wir berichten über netz- und digitalpolitische Themen, immer mit dem Blick auf Grund- und Freiheitsrechte und alles, was so im Netz passiert und das Netz beeinflusst.
Auch Anna Biselli beobachtet diese zunehmende Professionalisierung bei Ransomware-Gruppen. Sie ist Teil der Chefredaktion von Netzpolitik.org und recherchiert schon lange zu dem Thema. Gerade die Entwicklung hin zur doppelten Erpressung mit verschlüsselten und vorab kopierten Daten wie in Bitterfeld und Ahrensburg hat die Lage nochmal verändert. Denn Backups bringen da nichts mehr.
Das ist natürlich eine ganz andere Drucksituation, in der sich dann angegriffene Personen oder Unternehmen oder Kommunen und Verwaltungen befinden, wenn dann gesagt wird, okay, entweder du zahlst uns jetzt 1 Million oder 2 Millionen in Bitcoin oder wir stellen jetzt deine gesamten Bürgerinnendaten ins Darknet, damit die sich jeder runterladen kann.
Dass so viele Angriffe immer noch erfolgreich sind, liegt für Biselli auch daran, dass lange geschlafen wurde und bekannte Sicherheitslücken monatelang nicht geschlossen werden.
Und ich glaube, das ist ein Problem, das sich nicht so einfach lösen lässt, weil man ganz lange IT-Sicherheit immer als so ein Zusatz gesehen hat, der dann aufgepfropft wird. Dann hat man das Problem, dass es natürlich auch oft einen Personalmangel gibt, sei es jetzt in Unternehmen, die vielleicht nicht genug Menschen für IT-Sicherheit haben oder auch in Kommunen. Ich meine, wir haben 10.000 Kommunen in Deutschland. Und dann ist, glaube ich, ein weiterer Teil auch die Schulung der Mitarbeitenden, weil das ist natürlich auch was sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch lange vernachlässigt wurde, Menschen einfach auch beizubringen, was ist wichtig, wie erkenne ich irgendwie, kann ich jetzt auf diese E-Mail raufklicken, warum sollte ich nicht jeden Anhang öffnen, warum sollte ich meine Passwörter sicher gestalten.
Ihre Kritik richtet sich auch an die Politik, die aus Bisellis Sicht teils inkonsequent gehandelt hat.
Auf der einen Seite wollen wir IT-Sicherheit, am besten auch noch made in Germany, und auf der anderen Seite wollen wir aber auch beispielsweise in der Lage sein, Sicherheitslücken auszunutzen, um andere Ziele zu verfolgen, wie zum Beispiel Staatstrojaner zu entwickeln. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird.
Beim Staatstrojaner dürfen Polizei oder Verfassungsschutz bekannte Sicherheitslücken ausnutzen, um Überwachungssoftware auf den Rechnern von Verdächtigen zu installieren. Diese Sicherheitslücken müssen dann von Telekomfirmen bewusst offen gehalten werden. Ein Einfallstor auch für Kriminelle. Biselli spricht sich dafür aus, ehrenamtliche Hacker, die solche Sicherheitslücken aufspüren und melden, nicht zu kriminalisieren. Und sie fordert eine Meldepflicht von Angriffen auf Kommunen mit transparenten Daten dazu.
Ich glaube, es ist auch wichtig, da eine Fehlerkultur zu schaffen, sowohl im Großen, dass die Landkreise dann oder die Kommunen oder wer auch immer betroffen ist, das auch zugeben, aber auch im Kleinen, dass dann die Mitarbeiterin, die vielleicht dann auf die falsche E-Mail geklickt hat, sich traut, irgendwie zu sagen, so hey, da ist was schiefgegangen, und nicht das einfach 2 Wochen lang unter dem Scheffel hält, weil sie denkt, naja, vielleicht ist ja doch gut gegangen und dann ist es zu spät.
Was sagen die Betroffenen? Was sind Ihre Lehren aus den Angriffen? Die Basler AG in Ahrensburg hat mehrere Schritte unternommen. Zum einen überwacht ein externer Dienstleister ab sofort 24/7 das gesamte System und isoliert bei verdächtigen Prozessen sofort betroffene Rechner. Außerdem wurde das gesamte Netzwerk neu aufgebaut und stark unterteilt, um mehrere Schutzschichten einzubauen, damit Hacker nicht einfach durchmarschieren können. Und CDO Arndt Barke tauscht sich aus, hat mit anderen Unternehmen in Schleswig-Holstein ein Verteidigungsbündnis gegründet.
Soll heißen, wenn sie angegriffen werden, sind bestimmte Ressourcen absolutes Bottleneck. Und diese Ressourcen hält jede Firma nur sehr gering vor. Bestimmte Netzwerkadministratoren haben sie nicht viele von. Die sind aber der Engpass in so einer Situation. Und so ein Bündnis unterstützt sich dann gegenseitig, dass man sagt, okay, wenn ihr angegriffen werdet, dann für die ersten Tage schicken wir unsere Leute halt rüber, sodass ihr viel mehr Kapazität und Schlagkraft habt, um euch mit dem Problem dann zu befassen.
Landrat Andy Grabner aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld fordert eine Art ExpertInnenpool vom Bund oder dem Land, um Kommunen mit Fachkräften zu versorgen, denn die gehen oft lieber in die Privatwirtschaft, wo es mehr Geld zu verdienen gibt. Außerdem wünscht er sich, dass der IT-Bereich politisch ernst genommen wird.
Ich war selber 17 Jahre Mitglied im Kreistag. Und wenn die Entscheidung ansteht, bei der Haushaltsplanung 1 Million Euro in die IT-Infrastruktur zu investieren oder 1 Million Euro für die Sanierung einer Schule beispielsweise, dann kommt kurz die Frage, na, wie sieht es denn aus im IT-System? Läuft es denn? Und wenn die Antwort kommt, es läuft zwar, aber wir sanieren die Schule, dann ist die Entscheidung relativ schnell getroffen. Das muss sich ändern, definitiv.
Einig sind sich alle. 100% Sicherheit gibt es nicht. Angriffe können selbst bei einem sehr gut gesicherten Netz stattfinden. Und sie werden noch zunehmen, schätzt Carsten Maywirth vom BKA.
Weil wir durch diese Pandemie natürlich auch einen Digitalisierungsschub bekommen haben und in Deutschland weiter auch digitalisieren werden. Und je mehr wir digitalisieren, desto mehr ergeben sich natürlich Möglichkeiten für Cyberakteure, hier entsprechende Angriffe zu starten und Systeme zu kompromittieren.
Aber der Ermittlungsdruck steigt. Zuletzt hat das FBI ein 10 Millionen Dollar Kopfgeld auf die Hackergruppe Conti ausgesetzt. Führende Köpfe von R-Evil wurden in Russland festgenommen. Die Gruppe hat sich allerdings offenbar schon wieder neu formiert. Auch Anna Biselli von Netzpolitik.org prognostiziert, die Gefahr wird bleiben.
Ich glaube, verschwinden werden die nicht. Ich glaube aber, wenn es weniger attraktiv wird, das zu machen, das heißt, wenn zum einen vielleicht der Ermittlungsdruck auch steigt und zum anderen es schwerer wird, Ziele zu finden, dann werden sich auch Leute zurückziehen, weil es sich dann eben nicht mehr lohnt, damit Geld zu verdienen, und dann werden sie andere Möglichkeiten finden, damit oder mit was anderem Geld zu verdienen. Und ich glaube, das war einfach auch schon immer so. Es gibt im Internet Schadsoftware und die kann Menschen befallen, und das passiert, solange es eben möglich ist.
Leon Ginzel mit seiner Reportage über Ransomware-Attacken in Deutschland. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts nehmen wir Sie mit in ein Leben im Wohnwagen. Ich bin Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.